Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und das glorreiche Rennen von Monaco, es liegt hinter uns. Und jeder, der dachte, das wird eine langweilige Schnarchfahrt, kann sich zu Teilen bestätigt fühlen, aber am Ende haben einige Faktoren dafür gesorgt, dass wir alle nochmal aus den Sitzen gerissen wurden. Besonders einer, nämlich Kimi Antonelli, denn der musste während einer roten Flagge aufstehen, aus dem Auto raus und nochmal starten und nochmal seine Pole Position behaupten. Das hat er aber famos hinbekommen und diesen Grand Prix gewonnen. Und darüber möchte ich jetzt mit meinem ganz persönlichen Fürst sprechen, nämlich mit Fürst von Metternich, Kevin Scheuren. Der war nicht geplant schon.
Ja, ich musste aufstehen, aus dem Auto rausgehen, einfach mal aufs Klo gehen, um dann das Rennen zu gewinnen.
Oh Gott, ihr merkt schon, wir nehmen diese Ausgabe direkt nach unserem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auf. Wir sind schon leicht müde. Mal gucken, was das hier wird heute. Jede Menge Spielspaß und Spannung, da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber mein Prinz, jetzt bin ich da.
Wunderbar. Und dann können wir, bevor wir da ins Detail gehen, einmal nochmal kurz durchgehen, wie sich das Rennergebnis dargestellt hat in Monaco im Fürstentum. Also, wie gesagt, Kimi Antonelli gewinnt das Rennen vor Lewis Hamilton, der wieder Auferstandene, kann man sagen, im Ferrari. Dritter wird Isa Katscher, auf Platz 4 Oscar Piastri, auf Platz 5 Liam Lawson. Auf Platz 6 sein Teamkollege Arvid Lindblad. Dahinter auf Platz 7 Pierre Gasly. Der ist eigentlich aufs Podium gefahren als Dritter über die Ziellinie, aber hat 10 Sekunden Strafe noch im BWT-Rucksack gehabt. Und über diese Strafe und noch andere Strafen, die ausgesprochen worden sind, werden wir gleich reden. Achter Alexander Albon holt Punkte für Williams. Esteban Ocon holt ebenfalls mal wieder 2 Punkte für das Haas-Team. Und Fernando Alonso holt im Fürstentum den 1. Punkt für Aston Martin unter den Augen seines Teamchefs Adrian Newey. Dahinter auf dem ja eigentlich schon fest gebuchten Platz Audi mit Gabriel Bortoleto, 12. ein vom Pech verfolgter George Russell. Und auch über den müssen wir gleich sprechen. Dahinter Nico Hülkenberg auf der 13, Franco Colapinto auf 14, Sergio Perez war schon in den Punkten, aber auch er hat sich noch eine Strafe eingehandelt. Und Carlos Sainz war dann der Erste, der zwar noch gewertet wurde, aber eigentlich das Rennen nicht mehr wirklich beenden konnte. Und dahinter hatten wir eine Reihe von hochkarätigen Ausfällen. Beginnt mit einem, ja, nicht ganz so hochkarätigen, nämlich Lance Stroll. Aber dahinter folgen dann Namen wie Charles Leclerc, der beim Restart in die Wand fuhr. Lando Norris mit Motorproblemen ausgeschieden. Oliver Baumann, Valtteri Bottas konnten das Rennen ebenfalls nicht beenden. Und Max Verstappen, der schon am Start nicht aus seiner Box kam. Also wir haben viel Gesprächsstoff und ja, ich freue mich da jetzt reinzustarten. Und als erstes natürlich die Frage, Kevin, wie hat es dir gefallen? Denn Monaco ist ja eins der Rennen, was auch in unseren Gruppen immer kontrovers diskutiert wird. Immer die Frage, wir hatten auch heute wieder vereinzelt Leute, die gesagt haben, das muss weg. Was ist deine Meinung dazu?
Also die meisten wissen es ja schon. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Monaco und bleibe das auch. Für mich ändert ein langweiliges Monaco-Rennen nichts an meiner Meinung, dass Monaco in den Formel-1-Rennkalender gehört. Ich habe heute auch in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, kommt da gerne dazu, habe ich hier ja, durchaus lautstarke kritische Stimmen gegen Monaco gelesen. Es gibt mit Sicherheit viel zu kritisieren daran, aber es gibt so Rennen, da muss man vielleicht einfach ein Stück weit akzeptieren, dass sie so langweilig sind, wie sie sind. Und da gehört Monaco einfach dazu. Und demnach ändert sich das für mich nicht. Ja, es war für 60 Runden echt langweilig. Ja, und du konntest nach dem Start auch das Mittagessen in Ruhe vorbereiten oder das Abendessen und hast nichts verpasst. Aber das Geile ist ja, dass immer was passieren kann. Und wir hatten dann nach der 60. Runde mit dem Crash von Lance Stroll erstmal und dann dem Crash von Charles Leclerc, der roten Flagge, dem Restart, nochmal richtig viele Themen, auch für Kimi Antonelli, ne? Und auch für andere, die Nerven zu behalten, dann nochmal sich zu konzentrieren, nochmal zu sammeln, um dann auch das Rennen zu gewinnen im Fall von Antonelli oder auch einiges zu verlieren oder zu wackeln oder zu zittern, diese Ergebnisse einzufahren, die sie eingefahren haben, siehe Isa Katscha. Also von daher ist es nicht schwarz und weiß, es ist irgendwo ein Stück weit grau, aber für mich, also ich bringe meine Buntstifte mit, um das Grau ein bisschen bunter zu malen.
Wer sicher für einen bunten Abend keine Buntstifte braucht, denn den hat er sich ganz alleine erarbeitet an diesem Wochenende, ist der Rennsieger, ist Kimi Antonelli, Kevin. Und ich glaube, das Wort Triumphfahrt hat an diesem Wochenende da eine Daseinsberechtigung. Denn Kimi Antonelli, der ja noch relativ schwach reingestartet ist ins Wochenende im Training, hat dann irgendwann zusammen mit seinen Ingenieuren, mit seinem Team was gefunden und dann war er in der Spur, hat ein tolles Quali gefahren. Und viele haben da auch den Vergleich aufgemacht, Senna 88, diese Fabelrunde, von der wir ja bis heute noch sprechen, von der es ja irgendwie keine Videos gibt, aber alle haben sie noch im Kopf. Und dann hat Kimi Antonelli da eben die Pole geholt. Und dann kam ja der Punkt, vor dem alle Antonelli-Fans und ich glaube auch Kimi Antonelli so ein bisschen Sorge hatten, und das war der Start. Und er hatte gleich zwei davon im Rennverlauf. Der erste Start hat Max Verstappen ihm noch den Gefallen getan, denn der konnte gar nicht erst wirklich losfahren. Also fuhr ein Stück los und fuhr dann links ran, denn der Red Bull Powertrain-Motor hat irgendwie den Streik angetreten und wollte dann nicht vom Fleck. Und so hatte Kimi Antonelli den ersten Start schon mal in der Tasche. Er hat sich dann schnell von den beiden Ferraris abgesetzt, eine super Pace gehabt, hatte das Rennen komplett in der Hand, konnte abwarten mit seinem Boxenstopp, bis die Ferraris drin waren. Aber dann kam eben dieser Unfall von Lance Stroll, dann kam Safety Car und dann kam irgendwann die rote Flagge. Die rote Flagge, und wir müssen konstatieren, ein zweiter Start. Und das ist nicht die Paradedisziplin eines Kimi Antonelli. Und jetzt hatte er neben sich Lewis Hamilton, siebenfacher Weltmeister im Ferrari. Der Ferrari-Bolide bekannt dafür, sehr, sehr gut aus der Startbox zu kommen. Und Kimi Antonelli hat ihn ausgestochen, hat dann diesen Start für sich entscheiden können, tauchte als erster wieder in die Kurve 1 ein und hat das Rennen dann souverän zu Ende gefahren. Kevin, wie würdest du rückblickend diese Leistung betrachten erstmal und auch bewerten in der Entwicklung des Andrea Kimi Antonelli?
Als, ich glaube, Meilenstein. Ich glaube, dass dieses Wochenende, insbesondere ab Samstag, echt, ich will nicht sagen, sein Weltmeisterstück war, aber ich glaube, wenn es so sein sollte, dass er Weltmeister wird dieses Jahr, dann werden wir auf dieses Wochenende ganz besonders zurückblicken, weil in Monaco zu gewinnen ist immer noch was Besonderes, weil du musst eben die Qualifikation auf den Kopf treffen, weil sonst wird das nichts. Wenn du dich in der Qualifikation nicht auf die Position bringst, um das Rennen zu gewinnen, dann gewinnst du das Rennen auch nicht. Und deswegen holen auch nur die besten Fahrer die Pole Position in Monaco. Und da gehört er jetzt zu. Und dieser Samstag, dieses Spitz auf Knopf gegen Max Verstappen, diese, was waren es, 43.000stel, die es am Ende zwischen den beiden waren, unter vollstem Druck zu wissen, dass man nachlegen muss gegen Max Verstappen, das zu schaffen. Und dann das Ding am Sonntag bei zwei Starts so über die Bühne zu bringen, das ist wirklich, also da ziehe ich den Hut und sage, ja, da sehen wir eine echte Naturgewalt. Und diese Entwicklung, die er genommen hat und wie er das auch dann beschrieben hat, dass er die Erfahrung aus dem letzten Jahr genommen hat, insbesondere die schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat in Europa, die analysiert hat, das Beste daraus gezogen hat, um Motivation, um Reife zu gewinnen für dieses Jahr, um das direkt umzusetzen und das letzte Jahr aber zu vergessen dann im nächsten Schritt. Da werden wir jetzt in den nächsten Wochen, wenn es auf die traditionellen Strecken geht in Europa, wirklich den Härtetest bekommen, ob Antonelli weiter ist als in der letzten Saison. Das gilt es zu beweisen. Aber für den Moment ist der Start in der Europasaison mit Monaco extrem gut geglückt. Und er hat einen richtig fetten Schritt in Richtung Weltmeisterschaft gemacht. Mit 19 Jahren, fünfter Sieg in Folge, jüngster Monaco-Sieger, jüngster Grand Slam aller Zeiten. Ja, was willst du mehr? Und wir sehen da, ich habe das nochmal gesagt, eine echte Naturgewalt in der Formel 1.
Ja, und ich muss für meinen Teil auch zugeben, Kevin, ich weiß nicht, wie es dir damals ging. Wir kennen ja alle Toto Wolff schon viele, viele Jahre. Und wir wissen ja auch, dass Toto Wolff gern mal Bilder, um wieder auf die Buntstifte zurückkommt, Bilder auch mal ein bisschen mehr ausmalt, als es eigentlich sein müsste. Wir erinnern uns an die zahlreichen Mercedes-Siege, die am seidenen Faden hingen in der Vergangenheit, in der ersten Hybrid-Ära. Und entsprechend war ehrlicherweise meine Skepsis groß, als er uns mit Kimi Antonelli diesen nächsten Weltmeister, diese Naturgewalt angekündigt hat. Und auch damals dieses Training in Monza. Du wirst dich sicher erinnern, wo Kimi Antonelli das Auto relativ früh in die Bande gesetzt hat, aber Toto Wolff immer darauf beharrte. Er hat bis dahin eine mega Rundenzeit da in den Asphalt gebrannt, bis zu diesem Moment. Und ich ehrlicherweise damals geneigt war zu sagen, das hört sich so ein bisschen an, als ob er das jetzt irgendwie retten will, was da passiert ist. Aber das Bild zeichnet sich immer deutlicher. Wir haben jetzt 5 hintereinander gewonnene Rennen. Wir haben einen George Russell, der jetzt mit 68 Punkten in der Weltmeisterschaft auf Platz 3 liegend mittlerweile sogar nur noch, hinter seinem jungen Teamkollegen ist. Und wir haben jetzt die vielleicht wichtigsten Rennen für Antonelli, denn jetzt kommen Spanien, Österreich, England, Spa. Das sind alles diese Rennen, die George Russell sehr gut kann in der Vergangenheit. Es sind aber auch die Rennen, in denen Kimi Antonelli die Probleme hatte. Und vor allen Dingen auch mit dabei in diesem Paket das Heimrennen von George Russell. Und das wäre natürlich der ultimative Platz für Kimi Antonelli, um George Russell da endgültig zu brechen. Jetzt stelle ich dir eine sehr mystische Frage, aber haben wir heute in Monaco den Weltmeister 2026 gesehen oder fließt da noch viel zu viel Wasser den Rhein herunter? Was ist dein Bauchgefühl, dein ganz persönliches?
Du willst, also ich bin ja bekannt dafür, mich festzulegen und falsch zu liegen. Das ist das Problem. Also ich
merke, das ist unsere Spezialität. Ist deswegen so. Hören die Leute doch hier Starting Grid, damit sie dann hinterher wissen, was nicht passiert.
Dann sage ich nein. Dann sage ich, wir haben nicht den Weltmeister 2026 heute in Monaco gesehen. Aber es fällt mir schwer, nein zu sagen. Ich meine, vielleicht ist der Vergleich jetzt auch ein bisschen verwegen zu sagen, ich finde, dass Kimi Antonelli mit 19 viel weiter ist als Max Verstappen mit 19. Also, versteh mich nicht falsch, Max Verstappen ist ein herausragendes Talent, absolut, gar keine Frage. Ist einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, aber der hatte schon seine Böcke drin, und zwar seine kapitalen Böcke, ne? Ganz am Anfang in seiner Formel-1-Zeit. Und ich finde, Antonelli, wenn er jetzt innerhalb von einem Jahr den Schalter so umlegt, und Franz Tost sagte ja einst, ein Rookie braucht 3 Jahre, um zu seinem besten Leistungsniveau zu kommen in der Formel 1 für den Moment, dann weiß ich nicht, was da noch kommen soll. Also wenn das so weitergeht, es steht alles in den Sternen, ob das so weitergeht. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, wir sehen nicht den Weltmeister 2026 oder haben nicht den Sieger heute gesehen, der Weltmeister wird. Also wenn es dann so kommt, dann nehme ich das in dem Fall einfach mal.
Und ich glaube, um das ganz kurz nochmal einzuordnen, denn ich sehe vereinzelt schon Kommentare vor meinem geistigen Auge gerade. Natürlich, Kimi Antonelli hat gerade eine super Phase. Es sind noch sehr viele Rennen und man sollte natürlich auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Kevin Scheuren sagt immer so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Es waren jetzt 5 Schwalben, aber wir haben noch immer keinen Sommer. Aber ich glaube doch schon, dass man ab einem gewissen Punkt, und ich denke 5 Siege hintereinander, auch irgendwann mal hin nicht mehr umhinkommt zu sagen, da sind wir vielleicht Zeuge von was ganz Großes werden kann. Nicht, dass es das wird, nicht, dass wir, ich habe die Frage gerade bewusst provokant gestellt, da den Weltmeister definitiv gesehen haben, aber jemand, der sich aufschickt, einer zu werden. Und ich glaube, dass Kimi Antonelli jetzt schon, auch mich persönlich und viele, mit denen ich gesprochen habe, schon eines Besseren belehrt hat, was ihn angeht, was diese Schnelligkeit, du hast gerade die Franz Tost 3 Jahre angesprochen, wie schnell man sowas machen kann und das im zweiten Jahr schon so loszureißen, das regt mich schon sehr viel Respekt ab, führt mich aber auch gleich zu unserem nächsten Thema, Kevin, denn wenn wir die Medaille Mercedes-Benz in die Hand nehmen, den Stern, gibt es ja auch immer die zweite Seite und die zweite Seite heißt George Russell. Und George Russell ist, ich glaube, für uns alle als der Weltmeister 2026 aus Australien gegangen, von dem wir ausgegangen sind, dass er Kimi Antonelli nicht, oder sagen wir anders, dass er Kimi Antonelli im Griff haben wird, dass Kimi Antonelli ihm nicht sonderlich viele Probleme machen würde, denn letzte Saison hatte er ihn stark im Griff, nachdem auch viele in der Euphorie schon gesagt haben, das kann für ihn schon die erste Knallersaison werden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, ich habe es gerade gesagt, 68 Punkte Abstand. George Russell aktuell nur noch WM-Dritter hinter Lewis Hamilton. Ein absolut gebrauchtes Wochenende in Monaco. Ein absolut gebrauchtes Wochenende eigentlich auch schon in Kanada. Und Frage ist, was machen wir jetzt mit George Russell, Kevin? Glaubst du, woran liegt es? Also glaubst du, es ist Pech, Unglück, was er momentan hat? Wir hatten vorhin, du hast es ja gerade gesagt, wir haben heute ja auch den Livestream auf Formel 1.de gemacht. Da kam eine sehr gute Frage zur Benchmark über den Mercedes-Boliden. Ist der Mercedes gar nicht so gut und Antonelli fährt ihn so stark? Oder ist der Mercedes so gut und George Russell fährt ihn quasi schlecht?
Na, wir hatten ja... wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, nochmal bei dieser Frage, die ja vorhin von Ben Liebig kam. Ich glaube, der Mercedes ist schon richtig gut. Also wir dürfen uns da jetzt nichts vormachen. Das ist schon ein richtig starkes Auto, was Mercedes da gebaut hat, was die beiden da unterm Hintern haben. Es ist so, dass Russell einfach auch wirklich viel Pech hat. Also es fällt schon auf, dass die Defekte, die übrigens bei den Testfahrten, glaube ich, eher Antonelli hatte, jetzt Russell hat und dem unglaublich viele Kilometer fehlen, dem unglaublich viele Punkte fehlen. Ne? Ich glaube, es sind jetzt 50 Punkte gewesen, die er zwischen Kanada und Monaco verloren hat auf Antonelli. Das ist schon sehr viel. Das ist viel zu viel eigentlich. Also insbesondere, wenn du Ambitionen hast, Weltmeister zu sein. Und was braucht George Russell jetzt? Der braucht ein Erfolgserlebnis und das sehr, sehr, sehr dringend. Also es muss eigentlich in Barcelona eine Strecke, die ihm liegt, direkt mal den Schlag zurückgeben gegen Kimi Antonelli. Aber wie soll man so ein Momentum brechen? Und das ist eben das Problem auch für George Russell. Der macht jetzt auch unnötig diese Mindgames auf, die ihm auch nicht gut bekommen werden, wenn er dann am Medientag in Monaco sagt, ja gut, aber Kimi hat jetzt den Vorsprung, aber Kimi hat dann ja auch eine Menge zu verlieren. Und Antonelli kontert sehr gekonnt und sagt, ja, ich kann nichts verlieren, was ich noch nie gewonnen habe. Ja, also der denkt noch nicht an die Weltmeisterschaft und das kaufe ich ihm auch ab. Und das ist was, also George Russell sollte sich jetzt nicht in Mindgames verwirren oder verirren, die ihn verwirren könnten, weil ich glaube nicht, dass er gegen Antonelli Chance hat, Mindgames zu machen, weil Antonelli, der lässt das so gekonnt abprallen an sich, was Russell da gerade vorhat, dass das eher für Russell ein Problem werden könnte, wenn dann die Ergebnisse weiter ausbleiben. Wenn ich George Russell wäre, ich würde mich jetzt vielleicht mit Nico Rosberg unterhalten, damit er vielleicht auch schon mal so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, wie es laufen kann, wenn eine Teamdynamik sich wandelt innerhalb des Teams. Also das wird es zwangsläufig tun. Es werden immer mehr Leute auf den Antonelli-Train aufspringen. Es werden immer mehr Leute eher so diese lockere Art von Antonelli gut finden und eben nicht dieses leicht verkniffene, geschwollene von George Russell. Und der braucht ein Erfolgserlebnis. Wenn das nicht kommt, dann wird das weiter in seinem Kopf sein. Wir haben das ja schon oft hier auch bei Starting Grid gesagt. Das Problem für George Russell wird sein, wenn Antonelli bei ihm im Kopf ist. Und er ist bei ihm im Kopf. Und idealerweise macht er jetzt die Tür im Kopf mal zu, ja, macht einen Kopf zu und fährt jetzt einfach Auto und versucht das alles abzustellen, was da jetzt an schlechten Dingen gelaufen ist, die gegen ihn gelaufen sind. Auch die technischen Defekte, das ist einfach dann so ein bisschen das Unglück in dem Moment. Such es nicht irgendwie im Karma, such es nicht irgendwie in, ich weiß nicht, woran es liegt, hake es ab, fahr weiter und dann werden die Erfolge kommen, weil das George Russell ein guter Fahrer ist, das ist ja klar. Aber das Problem ist, wenn er die Lockerheit nicht mehr hinbekommt, weil ich glaube, dass Russell auch einer dieser Fahrer ist, die am besten sind, wenn sie locker sind. Sobald sie so ein bisschen, ja, wie soll man das nennen, so ein bisschen diese Lockerheit verlieren, denken sie zu viel nach und dann passieren ihnen Fehler. Und ich glaube, da darf er jetzt nicht rein. Und dann wird das ein spannender WM-Kampf immer noch zwischen den beiden Mercedes, das glaube ich schon. Und das muss jetzt aber schnell passieren. Weil wenn Antonelli diese starke Form in Europa bestätigen kann, dann sehe ich für George Russell schwarz, da nochmal zurückzukommen. Weil das wird dann mit dem Punktekonto, was sich Antonelli da gerade aufbaut, richtig schwer für Russell, das wegzuknabbern.
Was man vielleicht bei George Russell auch nicht vergessen darf, wenn man seine Karriere auch ein bisschen nachzeichnet, der ist schon extrem oft vom Pech verfolgt worden in seiner Karriere. Wir erinnern uns an Bahrain, dieses Rennen auf dem Outer Circuit, was er damals als Ersatzfahrer bestritten hat, wo er den sicher geglaubten Sieg verloren hat, weil Mercedes ihm die falschen Reifen aufgezogen hat in der Boxengasse. Dann hat man ihn so lange hingehalten mit dem Mercedes-Cockpit und ihm, als es endlich soweit war, kein siegfähiges Auto hingestellt. Und jetzt, nachdem er diese Talsohle durchschritten hat und es endlich bergauf geht, kommt dann eben auch ein Kimi Antonelli, der das natürlich aus eigener Kraft sehr stark macht, aber eben auch wieder hier und da dieses Pech, so wie es heute war in Monaco. Ich glaube, das geht auch nicht spurlos an einem George Russell vorbei, weil es so oft war jetzt mit dem Pech. Und ich glaube, George Russell hat ja schon bei den Fans eine Wandlung durchgemacht, vom jungen Williams-Fahrer und Sympathieträger hin zum leicht schnöselig betrachteten, zu Petze. Wir sagen ja immer, oder es wird ja immer so schnell gesagt, die Petze, wenn er am Funk wieder petzt. Aber bei all dem, was auch irgendwo durch seine Art und Weise natürlich an Sympathie weggegangen ist, darf man auch nicht vergessen, dass er es auch oft echt nicht leicht hatte, ne?
Das stimmt. Und Da fragt aber keiner am Ende nach, wenn es nichts wird und du gegen den 19-jährigen Hotshot verlierst. Ne? Dann wird jeder sagen, naja, bist du wohl doch nicht so der Wonderboy gewesen, zu dem dich Mercedes vor einigen Jahren gemacht hat. Ne? Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass er der Kronprinz ist und dass er der Auserwählte ist bei Mercedes nach Lewis Hamilton. Dann hat er Hamilton geschlagen, wenn auch im zweiten Jahr, sagen wir mal, mit einem Sternchen dran. Und dann ist Hamilton gegangen und dann war das erste Jahr gegen Antonelli noch alles in Ordnung. Antonelli, er konnte das noch ein bisschen runterlächeln, der Rookie und sowas. Und im zweiten Jahr macht Antonelli so einen Sprung und Russell wird auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist dann schon ein bisschen schwierig für das eigene Standing und auch für das eigene Selbstverständnis, was er ja kreiert hat, um sich selber herum auch. Gab ja damals mal bei irgendeinem Rennen diesen legendären Funkspruch, I was forecasted for a podium. Also ich bin vorhergesagt worden für ein Podest. Und ich denke, er wird denken, I'm forecasted for a world championship. Ich bin vorhergesagt worden für eine Weltmeisterschaft. Das Problem ist, es ist wie bei Wettervorhersagen. Nicht immer tritt das ein, was vorhergesagt wird. Und deshalb, ja, er hat oft Pech gehabt und er hat aber auch oft Fehler gemacht. Also George Russell ist bei keinem, bei aller Liebe nicht fehlerfrei. Und das ist halt was, wo ich glaube, die Fehlertoleranz, die er jetzt hat gerade, die wird immer weiter sinken, wenn diese Spirale für ihn immer weitergeht. Und deshalb ist es also unabdingbar, dass er aus dieser Spirale irgendwie rauskommt, damit aus diesem ganzen Unvermögen und Pech mal wieder was erwachsen kann. Und ich glaube, da muss er jetzt schnell mit anfangen.
Ja, und um das Bild komplett zu machen, einer der Punkte, warum er eben heute komplett ohne WM-Punkt geblieben ist, war das Thema Strafen. Das war ein großes Thema in Monaco. Das werden wir gleich im zweiten Take besprechen, denn es gab zwei Aufreger, Kevin. Strafen und Straßen. Und das andere Thema hat zwei Leute vielleicht aber auch nicht ins Abseits gebracht, die wegen Problemen auf dem Asphalt in der letzten Kurve verunfallt sind, nämlich Lance Stroll zum einen, soweit so normal, aber auf der anderen Seite den Lokalmatador Charles Leclerc. Und der erlebt ja gerade ein bisschen was Ähnliches wie George Russell. Du hast gerade schon Schlagwörter gesagt, die mir diesen Übergang wunderbar herrlich einfach machen. Der Auserwählte. Ne, der Golden Boy. Und der einzige Unterschied ist, ihn macht momentan kein junger Hotshot Gedanken, sondern einer, der seine Klassenkameraden höchstens zum 25-jährigen Klassentreffen noch an die Rennstrecke einlädt, nämlich Lewis Hamilton. Denn die Rede ist natürlich von Charles Leclerc. Charles Leclerc, auch zusammen mit George Russell, einer der größten Pechvögel. Und bevor wir gleich im zweiten Take über die möglichen Gründe dieser Asphaltgeschichte reden, die zumindest augenscheinlich verantwortlich sein könnten für den Ausfall, müssen wir natürlich das Wochenende beleuchten. Und Charles Leclerc hat eigentlich sehr gut angefangen. Bis zum Anfang der Qualifikation oder in die Qualifikation rein sah es noch danach aus, dass alles wie geplant läuft. Ferrari dominiert Monaco, Ferrari holt den Doppelsieg und dann kamen plötzlich Antonelli, Verstappen, zeitweise kurz auch Norris und die Plätze, auf denen die Ferraris am Ende ihrer schnellen Runden aufploppten, wurden immer tiefer und tiefer. Und ja, im Rennen gab es dann zwei Punkte, die Leclerc, glaube ich, schon zu Weißglut getrieben haben. Der erste war während des Safety Cars ein Boxenstopp, denn vor ihm fuhr Lewis Hamilton und der hatte eine 5-Sekunden-Strafe im Gepäck. Und Ferrari hat Leclerc angewiesen, bei der Boxendurchfahrt hinter Hamilton zu warten. Dieser hat dann seinen Stopp und die 5 Sekunden abgesessen und dann eben die Track-Position hinter Hamilton zu halten. Darüber war Leclerc mehr als erbost, hat sich im Funk wirklich darüber geärgert. Und als dann der Safety-Car-Restart war, setzt er in der letzten Kurve das Auto an die Bande. Sein Funkspruch dazu: Ich werde die Schuld für das hier definitiv nicht auf mich nehmen. Wieder einmal die Scheißbremsen. Jetzt gab es ja mehrere Geschichten, Kevin. Einmal gab es diesen Asphaltstreifen, über den wir gleich reden werden. Ich glaube, den können wir ausklammern in der Verlosung. Die Bremsen. Jetzt hat sich ja, das hast du mir gerade noch mitgeteilt, Brembo schon geäußert, weil Leclerc auch hinterher in der Nachberichterstattung gesagt hat, dass 3 von 4 Bremsen fast gar nicht funktioniert haben, beziehungsweise die 2 Hinterradbremsen komplett nicht. Es wäre kein Bremsdruck entstanden, keine Verzögerung in den Daten. Brembo hat dem widersprochen, vielmehr. Jetzt habe ich folgende These. Ich sage, Leclerc war so angepisst, dass er diese Kurve eben in einem anderen Winkel durchfahren wollte, um auf Start-Ziel Hamilton zu überholen. Sich in Turn 1 Saint-Devaux reinzuquetschen und irgendwie an ihn vorbeizukommen, um diesen Platz, von dem er dachte, der steht ihm zu, irgendwie zu gewinnen. Was kannst du meiner Theorie abgewinnen? Und natürlich, was hast du allgemein zum aktuellen Befinden und zur aktuellen Performance von Charles Leclerc zu sagen?
Tja, auch bei Charles Leclerc ist es echt eine schwierige Situation, ne? Man kann jetzt einerseits sagen, die Bremsen sind vielleicht ein Faktor, aber ich glaube, dass auch er hier der größte Faktor ist, ne? Ich glaube, dass insbesondere in Monaco der Druck, den er sich selber gemacht hat, da immer Peak Performance zu zeigen, ganz oft dafür gesorgt hat, dass er Fehler gemacht hat. Dass er irgendwie angeschlagen ist, dass er sich das Getriebe kaputt gemacht hat, dass er Dramen erlebt hat. Weil eben für ihn selber immer der Anspruch ist, in Monaco, da muss ich gewinnen. Und gleichzeitig verstehe ich seinen Frust aber auch total. Ich verstehe seinen Frust total, dass er diesen Boxenstopp machen musste, weil man bei Ferrari, glaube ich, das faire Spiel spielen wollte und gesagt hat, okay, wenn wir dich jetzt draußen lassen, dann wirst du die Track Position nicht mehr abgeben, weil dann wird Hamilton sagen, wir haben dich bevorzugt, deswegen machen wir es jetzt so, dass wir euch beide reinholen auf den gleichen Positionen, wie ihr sie rausgefahren habt, Ende aus. Ja? Und dass Leclerc da die Geduld verliert, nachdem er da jetzt verlängert hat für viele, viele Jahre, und ja auch davon ausgeht, dass er da die Nummer 1 im Team ist und dann sitzt da so ein Lewis Hamilton daneben, der das einfach aktuell sehr, sehr gut macht und du kriegst nicht diese Ergebnisse, insbesondere nicht bei deinem Heimrennen, du hast mit Bremsproblemen zu kämpfen, die du auch schon in Kanada hattest, was dich genervt hat, dann summiert sich das auf und dann hast du diese Situation, wie sie im Rennen passiert ist. Ne? Aber du gewinnst damit halt nichts. Du gewinnst damit nichts im Team, du gewinnst damit nichts in der Öffentlichkeit. Du wirkst auch wie so ein bisschen jemand, der Ausreden sucht und von den eigenen Fehlern ablenken möchte. Und vielleicht muss man das mal erklären. Warum sagt Charles Leclerc jetzt auch, ich werde auf die Lewis-Konfiguration umsteigen in Spanien? Lewis Hamilton fährt nicht nur mit Brembo-Bremsen. Lewis Hamilton fährt unter anderem auch mit Carbon Industries-Bremsen. Die Bremszangen, die sind von Brembo, aber die Bremsscheiben, die sind von Carbon Industries. Das ist der Hersteller, den er bei Mercedes hatte. Und Lewis Hamilton kommt mit diesen Bremsen wunderbar klar. Man hat das letztes Jahr entschieden, dass man das machen wird. Die Bremsscheiben von Carbon Industries hat er seit dem großen Preis von Japan im Auto. Kann man da vielleicht eine Korrelation ziehen, dass es für ihn seitdem besser läuft? Vielleicht, ja. Und das wird Charles Leclerc jetzt auch machen. Und Hamilton wollte auch letztes Jahr schon, dass der Lieferant gewechselt wird, damit diesen Brembo-Bremsen nicht klarkam. Und dann wird da ja ein Schuh draus. Letztes Jahr hatte Hamilton viel mit den Bremsen zu kämpfen. Jetzt dieses Jahr nicht so sehr, ne, weil es eben diese Mischung aus Carbon Industries und Brembo ist. Brembo selber sagt natürlich, also was ist das für ein Quatsch? Also warum sollen wir jetzt uns diesen Schuh anziehen, den Leclerc hier jetzt uns hinstellt und sagt, ja hier, bitte, ihr seid schuld, ja? So, jetzt wird Leclerc umsatteln sozusagen und jetzt auch Carbon Industries und Brembo Mixturen fahren und mal gucken, ob ihm das helfen wird. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mir bei Ferrari generell Gedanken machen, ob Brembo noch der richtige Lieferant ist für meine Bremsen und man nicht vielleicht komplett auf Carbon Industries umspringen sollte und da vielleicht auch auf Lewis Hamilton hören sollte, der eigentlich ein ganz gutes Gespür für Bremsen hat.
Das ist natürlich auch ein spannender Punkt und vielleicht auch die Erklärung, warum Brembo da sofort gegengeschossen ist, weil man vielleicht auch so ein bisschen seine Fälle wegschwimmen sieht. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, für Charles Leclerc läuft es derzeit nicht gut. Wir haben wieder öfter einen Leclerc mit Fehlern, was ich vorhin auch nochmal vergessen habe zu sagen, er ist auch in der Qualifikation im Q3 auch angeschlagen. Na, also da ist auch so ein bisschen die Sorge, dass er sich da vielleicht auch ein bisschen verrennt momentan und auch ähnlich wie George Russell so ein bisschen seine Fälle wegschwimmen sieht, gar nicht unbegründet, denn er liegt jetzt auch mittlerweile 15 Punkte sind es, glaube ich, ne? 15 Punkte hinter Lewis Hamilton, nur auf Platz 4. Der ist mit 90 Punkten WM-Zweiter, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also die augenscheinlich zweiten Fahrer, Kevin, Antonelli und Hamilton, machen dies ja in Anführungszeichen die WM unter sich aus. Um das Ganze abzurunden, werden wir jetzt nach der Pause aber über das sprechen, was dieses Rennen überhaupt ja nochmal spannend gemacht hat, kann man sagen. Nämlich eben Strafen und Straßen. Der weggefräste oder löchrige Asphalt von Monte Carlo und die Strafenflut. Es sind einige Knöllchen in den Garagen der Teams gelandet. Und das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Dann sind wir auch gleich wieder zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffiths Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und eigentlich immer in meinem Leben, wenn ich bei einer Verkehrskontrolle mal rausgezogen wurde, war der Satz, den ich gesagt habe, ich war nicht zu schnell. Und den Satz hat unter anderem heute auch Lewis Hamilton zu Protokoll gegeben. Um was ging es? Mehrere Fahrer haben in Monaco eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, weil sie Speeding in the Pitlane hatten. Und es war schon komisch, Kevin, denn wir kennen das vereinzelt, dass mal einer in der Boxengasse zu schnell fährt, weil er sich zu spät reinbremst. Aber wir hatten ja Pierre Gasly, wir hatten Franco Colapinto, Lewis Hamilton, George Russell. Also wirklich einen bunten Mix an Fahrern aus verschiedenen Teams, die diese Strafe heute bekommen haben. Pierre Gasly sogar zweimal. Das war das, was ihn am Ende das Podium gekostet hat. Und es waren viele Fragezeichen da. Pierre Gasly war ultrasauer, denn er hatte auf der Strecke, wie gerade erwähnt, einen Podiumsplatz rausgefahren. Am Ende war es dann nur der 7. Platz und er versteht nicht, was da passiert ist. Auch Lewis Hamilton, wie gesagt, sagte, ich war nicht zu schnell, ich habe alles gemacht wie immer und ich bin in diese Boxengasse schon so oft reingefahren in meinem Leben. Jetzt ist die Frage, was haben wir da heute erlebt? Was war da los? Warum plöppten so viele Strafen auf? Hast du eine Vermutung und kannst du uns vielleicht mal aufklären? Denn Alpine will das Ganze nicht so stehen lassen. Da gibt es auch Neuigkeiten. Neuigkeiten. Nimm uns da bitte mal mit, Kevin.
Okay, also Alpine strebt das sogenannte Right of Review an. Es ist erstmal kein Protest. Also das hat Steve Nielsen auch festgestellt, der ja mit einer der Verantwortlichen für das Team ist. Es ist kein Protest im eigentlichen Sinne. Man möchte verstehen, warum die FIA diese Entscheidung getroffen hat, wie sie getroffen worden sind. Was macht Alpine dann also jetzt? Es gab schon die ersten Videos, die aufgetaucht sind aus der Boxengasse nach dem Rennen in Monaco, dass man die Boxenstraße vermessen hat. Weil man davon ausgeht, dass es Unebenheiten oder Ungereimtheiten in der Ausmessung der Boxenstraße gibt. Und das betrifft ja mehrere Teams. Denn es sind ja mehrere Teams durch die Radarfalle gefallen. Ja, 0,1 km/h bis 0,4 km/h waren die Verstöße, bedeutete für alle aber gleich 5 Sekunden Strafen. Das Right of Review wird jetzt nichts oder aller Voraussicht nach nichts am Rennergebnis ändern, weil das sind so grundsätzliche Tatsachenentscheidungen. Ich glaube, was Alpine damit bezwecken möchte, ist, dass man darüber redet, dass man eventuell Änderungen vornimmt, damit das nächstes Jahr in Monaco nicht passiert. Es ist aber ärgerlich, weil Pierre Gasly natürlich zweimal das Problem hatte, geblitzt worden zu sein. Einmal bei seinem normalen Boxenstopp und einmal, nachdem in dieser Safety-Car-Phase gesagt wurde, das Safety-Car fährt komplett mit den Fahrern durch die Boxenstraße, hat sie auch nochmal blitzen lassen. Die Frage ist ja, was ist da mit dem Pit-Limiter passiert, weswegen der nicht komplett gegriffen hat bei den vor allem Mercedes-motorisierten Teams und eben Lewis Hamilton im Ferrari. Und das gilt es aufzuklären. Es hat sich jetzt noch kein Team angeschlossen, das Right of Review zu bestreben, was auch verwunderlich ist, weil man wird ja meinen, okay, wenn das so wäre, dann würde ja ein anderes Team dann auch mit drauf einsteigen. Aktuell ist das nur Alpine, deswegen müssen wir da mal abwarten. Das wird jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen zu einer eventuellen Verhandlung kommen oder nicht. Das Right of Review bedeutet ja erstmal, dass sie die Möglichkeit bekommen, wenn das zugestanden wird, neue Tatsachen vorzulegen, die belegen, dass die gefällte Entscheidung nicht korrekt war. Können sie das nicht tun, also helfen denen jetzt zum Beispiel die Vermessung nicht, dann wird das nicht zugelassen, dann wird es keine nächste Instanz geben. Vielleicht wird auch was draus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass was an dem Rennergebnis geändert wird, weil das würde es wahrscheinlich komplett über den Haufen werfen, weil dann müsstest du ja alle Entscheidungen zurücknehmen, vermutlich, was die Geschwindigkeitsverstöße angeht. Deswegen warten wir da mal ab. Aber es ist schon auffällig gewesen, dass es bei mehreren Teams genau diese Kleinigkeiten waren, die dann dafür gesorgt haben, dass diese kleinen Verstöße mit großer Wirkung gab. Ja.
Jetzt müssen wir zu einem weiteren Thema kommen, denn nicht nur das hat für Stirnrunzeln und Verwunderung gesorgt in Monaco, sondern auch zwei Unfälle an derselben Stelle. Einer war in Runde 56, Lance Stroll, der in der letzten Kurve plötzlich geradeaus fuhr und einplankte. Soweit so gut. Der normale Formel-1-Fan war jetzt nicht extrem verwundert. Als dann aber nach diesem Safety-Car, was dadurch ausgerufen wurde, der Restart begann, gab es einen Kameraschwenk, die ersten drei zu dem Zeitpunkt, Antonelli, Hamilton und Leclerc. Und plötzlich war Charles Leclerc weg. Und er ist dann in die ziemlich gleiche Stelle eingeschlagen. Wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, es war laut Leclerc ein Bremsproblem, aber was dann kurios wurde, dass irgendwann eine rote Flagge kam und plötzlich der Rennleiter Rui Marquez auf der Straße war und dort an einem neu geasphaltierten Stück haben sich böse Abnutzungserscheinungen breit gemacht. Also es waren wirklich richtige Furchen drin in quasi Ideallinie, aber nicht als Gummiabtrieb auf der Straße, sondern in die Straße reingebrannt quasi. Und dadurch kam es dann sogar zeitweise zu der roten Flagge, nach dessen Neustart wir gerade nochmal das Thema hatten mit Kimi Antonelli. Jetzt ist natürlich die Frage, Kevin, zwei solche wirklich katastrophalen Sachen, glaubst du, einmal, gibt es schon Infos, irgendwelche Aussagen oder so von den Streckenbetreibern zu diesem Asphaltschaden? Und was glaubst du, wie sehr das vielleicht am Image des sonst immer so perfekt organisierten und ausgeleuchteten Monaco Grand Prix kratzt?
Ja, ist ganz, ganz komisch. Was ich gehört habe, ist, dass die Kollegen von Sky Italien gesehen haben wollen, wie der Clerk of the Circuit, also der Chef der Strecke, mit Sportwarten der Streckensicherung diskutiert hat, die nach einem Rahmenrennen Teile dieses Asphaltbodens weggelegt haben, dass man dafür sorgen soll, dass der nicht von den Kameras eingefangen wird. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich gebe das jetzt einfach mal ungeprüft weiter. Wäre aber irgendwie passend, weil dazu gab es dann auch ein Bild, wie der mit diesen Sportwarten sehr emotional gesprochen hat. Und ja, es gibt schon einige Risse im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Monaco Grand Prix an diesem Wochenende. Sehr viel Glitz und Glamour, neuer Paddock Club, aber einen bröseligen Asphalt. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Man muss aber trotzdem festhalten, es hat jetzt zwei Fahrer getroffen, die vermutlich diesen Ausrutscher hatten, nicht wegen dieser Asphaltnummer. Das sieht einfach nur blöd aus. Es sieht auch blöd aus, dass du das Rennen 10 Runden vor dem Schluss unterbrechen musst, um da ein bisschen mit dem Besen rumzuwedeln, um das halbwegs glatt zu bekommen, damit das Ding weitergehen kann. Denn Lance Stroll ist natürlich irgendwo ein Stück weit auf dem Dreck ausgerutscht, hatte ja auch die Marbles, also die Gummiwutzen, wie Christian Danner sagen würde, am linken Vorderreifen. Aber bei dem ist auch was anderes passiert, dass er da reingeknallt ist. Auch bei Charles Leclerc ist was anderes passiert, dass er da reingeknallt ist. Die sind ja jetzt nicht irgendwie aufgesetzt oder sowas, wie sie es auf einem Curb machen und dann irgendwo da reingeschlittert. Also es sieht halt einfach für so einen perfekt peak-fein Grand Prix in Monaco total blöd aus. Es gibt aber noch keine offiziellen Äußerungen, was da passiert ist vom Streckenbetreiber. Zumindest jetzt stand 2:30 in der Nacht, wo wir aufnehmen, nicht. Da sind wir dann gespannt auf die nächsten Tage, ob da irgendwas kommen wird. Aber es ist natürlich schon irgendwie peinlich, kann man nicht anders sagen, ne? Dass das unterbrochen werden muss, solange das Rui Marquez, der Rennleiter, da runter muss, um sich das anzugucken. Ich persönlich aber, Dennis, frage mich, hätte man es nicht auch vorher machen können? Also es sind ja einigen Fahrern bei der Fahrerparade schon diese Probleme aufgefallen, dass da keiner was gesagt hat. Also weiß ich nicht, das ist irgendwie untypisch für die Formel 1. Sprich wieder für die Leute, die sagen, ja, Cash is King und Hauptsache das Ding wird gefahren und die Show must go on. Aber es ist irgendwie nicht würdig, was da passiert ist mit der Strecke. Und es scheint so, als ob man in Monaco einiges überdenken muss für das nächste Jahr. Vielleicht, ich weiß, es ist natürlich ähnlich wie in Las Vegas, eine Stadtstrecke, wo auch normale Autos drüber fahren. Aber vielleicht wirst du fürs nächste Jahr das Ding mal komplett neu asphaltieren müssen. Ja, und auch mal die Boxenstraße planieren müssen. Ja, in der Hoffnung, dass dann solche Sachen wie dieses Jahr mit den Strafen und Straßen, wie wir ja diesen Podcast dann auch genannt haben heute, nicht nochmal passiert. Und da gilt es dann, glaube ich, an Liberty und an den Streckenbetreiber, da Hand in Hand zusammenzuarbeiten, weil klar, Monaco ist jetzt nicht das Sahnerennen jedes Jahr, was die Rennaction angeht, aber irgendwo halt auch ein Kronjuwel der Formel 1. Und ich finde, in diesen Diamanten ist eine ordentliche Kerbe reingekommen und das mindert den Wert.
Ich war übrigens, wo du gerade sagtest, die Boxenstraße, ich war im Oktober ja in Südfrankreich im Urlaub und dann natürlich einmal nach Monaco, einmal die Strecke abgehen und abfahren, soweit es möglich ist. Und ich war extrem schockiert, dass da, wo die Boxengasse ist, ja wirklich nicht mal ein Gebäude steht, da war Kirmes. Da war eine Kirmes, also das wird wirklich alles komplett aufgebaut und deswegen auch diese Sensorthematik und diese Blitzerthematik da aufkommt, wenn du halt da gar keine Permanenz irgendwie drin hast, das wundert mich dann schon nicht mehr. Also das macht es auch logischer für mich im Nachgang. Von daher bin ich mal wirklich gespannt. Und ja, ich sehe es wie du. Für mich gehört Monaco dazu. Es ist einer der traditionellen Pfeiler, die ich glaube, die die Formel 1 niemals wegschlagen sollte, auch wenn sie sich der Moderne hinzuwandelt. Aber das war heute keine Werbung für Monaco und wahrscheinlich auch so ein bisschen Futter für die Gegner von Monaco. Und jetzt wollen wir mal eintauchen, Kevin, ins Mittelfeld. Und Hörer von Starting Grid wissen es schon seit letzter Woche Montag. Fernando Alonso, ich habe es vorausgesagt, wird einen Punkt holen und Fernando Alonso hat einen Punkt geholt. Er holt den 10. Platz für Aston Martin. Aber im Nachgang, Kevin, hat Fernando Alonso trotzdem nicht glücklich gewirkt für Aston Martin. Wir hatten sie ja letzte Woche so ein bisschen auf dem Schirm als mögliche Überraschung. Als mögliche Überraschung in Monaco. Und ja, es gab jetzt diese Überraschung. Man hat durch dieses ganze Strafenwirrwarr und durch die vielen Ausfälle jetzt diesen Punkt, ich sag mal, ergaunert. Aber allein, dass man in der Qualifikation auch wieder weit weg war und letzter war, zeigt ja, dass es irgendwie immer noch nicht vorangeht. Und auch die Reaktion von Fernando Alonso nach diesem Punktgewinn, die war ja alles andere als euphorisch. Glaubst du, dass das ja jetzt auch eine weitere Bankrotterklärung ist für Aston Martin, dass man die Saison mittlerweile eigentlich komplett abschenken kann und wir uns in Zukunft davon nicht mehr hinreißen lassen sollten, irgendwie zu tippen, dass sie uns überraschen?
Also, du hast es ja richtig gemacht, ne? Du hast ja Alonso auf die 10 getippt. Also du musst jetzt, du sitzt hier ganz locker, da hast deine drei Monster getrunken und ne, ist ja alles wunderbar, ne?
Wieso kommt denn jetzt hier die Schärfe rein?
Ja, okay, das mit den drei Monstern, das nehme ich nicht zurück, aber dass du locker im Sattel sitzt, das nehme ich zurück. Ja, also, dass die das Jahr abgehakt haben, ich glaube, das ist ziemlich klar. Was die jetzt machen, ist einfach in den paar Rennen, wo sie ihre Chancen bekommen, diese Chancen dann auch zu nutzen. Und ein Stück weit ist es Alonso ja auch in die Füße, in den Schoß gefallen oder vor die Füße gefallen, wie auch immer man das nennen möchte, dass er da durch die Strafe von Sergio Perez jetzt diesen Punkt abgestaubt hat. Aber im Endeffekt ist ihm das, glaube ich, vollkommen Wumpe, ne? Es geht jetzt darum, irgendwie die Fehler dieses Jahres schnell zu verstehen, das Auto für 2027 klug zu entwickeln, um dann anzugreifen. Was auch immer sie angreifen werden nächstes Jahr. Ich glaube kaum die Spitze direkt, aber sich wieder ein bisschen ranzurobben ans vordere Mittelfeld, das wäre dann noch schon mal ganz schön. Aber einstweilen muss man sagen, in der Qualifikation, wie du schon richtig gesagt hast, wieder komplett reingeschissen. Im Rennen Lance Stroll, der da abfliegt, ja, ne, er mag vielleicht ein paar Asphaltteile oder Gummiwutzen am Reifen gehabt haben, aber er fährt da auch sehr uninspiriert in diese Raskas rein. Ne? Also das gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu. Ähnlich wie es Charles Leclerc passiert ist. Die sind beide relativ uninspiriert in diese Kurve gefahren und müssen sich auch nicht wundern, wenn sie da reinknallen. Weil das ist 20 anderen nicht passiert an diesem Sonntag, da in diese Gummiwutzen oder Asphaltteile zu fahren und dann in die Tech-Pro-Barriere einzuschlagen, ziemlich deckungsgleich. Also da gehört dann auch schon so ein bisschen der Fahrer mit dazu, ne? Und Fernando Alonso, ich meine, klar, der hat halt keinen Fehler gemacht. Der hat keine Strafe bekommen, was ja auch schon mal gut ist. Und dann bist du halt da, wo du bist. Zum Zeitpunkt seines Interviews, als er so ein bisschen gesagt hat, wir haben nichts an Lehren gezogen für dieses Wochenende, was wir mitnehmen können in die nächsten Rennwochenenden, weil nichts funktioniert am Auto so wirklich. Gleichzeitig er aber betont hat, wenn wir dann unsere Arbeit machen, dann können wir auch zumindest in die Position kommen, was zu erreichen. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt an, sich in die Position zu kämpfen, was zu erreichen. Und dann, wenn was abfällt, dann sammelt man es ein.
Ein anderes Team, über das wir uns letzte Woche auch so ein bisschen Gedanken gemacht hat, hat super performt, und zwar die Racing Bulls. Unsere Mittelfeldflummis, die immer von oben nach unten gehen, Doppelpunkte, Platz 5 und 6 für Liam Lawson und Arvid Lindblad. Was glaubst du, wieso kriegen die Racing Bulls es nicht hin, diese Konstanz reinzubringen? Sie haben jetzt wieder ein wirklich magisches Wochenende mehr oder weniger gehabt, auch, das muss man auch sagen, begünstigt natürlich irgendwo durch die Ausfälle, aber sie waren da, als sie da sein mussten. Aber irgendwie kriegen sie es aktuell oder auch eigentlich schon seit Jahren nicht hin, da Konstanz reinzubringen. Was glaubst du, was fehlt noch? Und eine Anschlussfrage, denn er wurde unter anderem von den Kollegen auf Sky Deutschland auch sehr gelobt. Arvid Lindblad, wie hast du ihn so ein bisschen, weil es gibt ja immer mal wieder das Thema, auch Arvid Lindblad, die Zukunft von Red Bull Racing, ist jetzt natürlich schon sehr weit vorgegriffen, aber mal trotzdem so einen kleinen Recap über Arvid Lindblad hätte ich gerne von dir.
Also was fehlt in den Racing Bulls? Konstanz. Ja, die Vorlage muss ich jetzt verwandeln. Im Endeffekt ist es genau das, es fehlt denen halt brutal an Konstanz und das ist im Mittelfeld bei den meisten Teams nicht da. Ne? Es gibt jetzt kein Team, was konstant eine ganze Saison über auf einem Level fährt, wo man sich absetzt dann auch im Mittelfeldkampf. Wir sehen es ja auch bei Alpine. Die letzten Wochen war Colapinto stark, an diesem Wochenende war Colapinto gar nichts. Ja, da war es dann eher wieder Pierre Gasly. Der hatte dann seine eigenen Probleme. Und bei den Racing Bulls ist es ähnlich. Es gibt Wochenenden, da funktioniert das gesamte Team. Dann gibt es Wochenenden, da funktioniert keiner. Dann gibt es Wochenenden, da funktioniert nur Lindblad und Lawson nicht. Dann gibt es umgekehrt die Wochenenden, wo Lawson und funktioniert und Lindblad nicht. Und das bringt mich auch zu deiner zweiten Frage. Ich glaube nicht, dass Arvid Lindblad jetzt schon bereit wäre für Red Bull Racing. Ja, also ich glaube, es wäre klug, wenn man ihn da noch ein nächstes Jahr bei den Racing Bulls lässt. Es gibt ja jetzt auch gar keinen Grund, Hadjar vor die Tür zu setzen. Auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass, wenn man einen wie Oscar Piastri bekommen könnte, man Isaac Hadjar weiter angestellt lässt, sondern dann wird man auch einen Oscar Piastri sich sichern. Ne? Das ist dann doch nochmal eine Schublade drüber über Isaac Hadjar, vielleicht sogar zwei oder drei. Aber Arvid Lindblad ist da noch nicht. Und das ist auch gut so. Ich finde, dieses Racing Bulls Team kann auch mal ein Team sein, wo ein junger Fahrer mal ruhig 2-3 Jahre fährt, bevor er dann den Call-Up bekommt zu Red Bull. Und da muss man auch nichts überstürzen. Und er ist auch noch nicht so, ich finde, die Benchmark Liam Lawson ist vielleicht eine ganz gute. Ich hatte am Wochenende eine Diskussion bei uns in der Telegram-Gruppe mit dem User Falco, wo es um Liam Lawson geht. Also für mich ist Liam Lawson ja auch eigentlich washed, also was die Formel 1 angeht. Ne? Also wenn der den nächsten Vertrag nicht bekommt, dann ist der raus aus der Formel 1. Das gilt für Fahrer wie Ocon und Albon genauso, weil irgendwann müssen dann auch mal neue Leute rankommen in der Formel 1. Dann bietet ein Lawson auch einfach nicht genug Konstanz, um zu sagen, ja, das ist unbedingt einer, den man nehmen muss für Cockpit X oder Y bei Haas oder Cadillac oder BYD oder wie auch immer dann in die Formel 1 kommt. Ne? Dann fehlt halt auch so ein bisschen Markenwert für ihn oder PR-Wert bei ihm. Und Arvid Lindblad ist eine interessante Persönlichkeit. Der wirkt auch schon unheimlich weit für sein junges Alter. Ist jetzt nicht einer aus dem Niveaubereich, naja, Verstappen ist immer ein hoher Niveaubereich, den man ansetzt. Aber setzen wir mal den Niveaubereich Ricciardo an. Ich glaube, das ist vielleicht einer, der als Benchmark ganz gut dient, zu wissen, dass man vielleicht ein B-Plus-Level hat. Und da ist er auch noch nicht. Er zeigt seine ersten starken Leistungen, wie zum Beispiel in Kanada. Und der sechste Platz jetzt in Monaco, das war auch mit Sicherheit richtig stark. Aber auch da, bedingt durch die vielen Strafen, ein Stück weit auch nach vorne gespielt worden. Ich finde, jetzt an diesem Wochenende war eher Liam Lawson dann noch stärker als er. Aber die nehmen sich noch nicht so viel. Und deswegen, solange das so der Fall ist, sind die auf einem ganz guten Level unterwegs und helfen sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen, sich zu pushen.
Wer auch ordentlich gepusht hat an diesem Wochenende, nämlich ins Heck von Carlos Sainz, war Nico Hülkenberg. Aus deutscher Sicht lief es mal wieder nicht gut für Audi und auch nicht für Nico Hülkenberg. Er war kurzer Zeit auch auf Punktekurs, aber dann eben auch eine Strafe bekommen für das Umdrehen von Carlos Sainz. Die beiden können wir eigentlich so ein bisschen auch als Paket mal nehmen. Also Carlos Sainz bis dahin eigentlich gut unterwegs. Die Williams, zumindest jetzt in Form von Alexander Albon, ja auch mit Punkten. Und dann eben dieser Unfall in der wie heißt sie jetzt eigentlich heutzutage?
Fairmont.
Das ist Fairmont? Fairmont-Kurve, ne?
Also, die Haarnadel, also die Löws.
Ja, ja, für mich ist es immer noch die Löws, aber
ich weiß Fairmont, oder
Fairmont? Ja. Wir einigen uns auf Löws-Kurve, genau. Da weiß jeder, was gemeint ist.
Genau.
Also dreht Carlos Sainz da in der Löws-Kurve um und kostet ihm damit Punkte, hat sich selber damit dann auch Punkte gekostet. Alles in allem, ja, wirkt es ein bisschen übermotiviert. Ja, und bei Audi nichts Neues irgendwie, ne? Der 11. Platz durch Gabriel Bortoleto hat man ihn eingefahren, den mittlerweile Standardplatz eigentlich. Ja, und man hat bei Williams zumindest auch mal wieder Punkte. Also Williams kommt langsam und Audi steht so ein bisschen, trampelt auf der Stelle. Oder was ist so dein Eindruck der beiden, des auf der einen Seite dieses Traditionsteam und auf der anderen Seite die neuen Wilden?
Ja, so wild ist Audi jetzt nicht. Ne? Ist eher langweilig, dieses Team. Ich bleib dabei. Also es gibt mir überhaupt nichts. Aber
wen haben die noch mal letztens, Kevin? Die haben doch da noch irgendeinen ehemaligen Rennfahrer, haben die doch noch an Bord geholt.
Nicht.
Ach ja, danke.
ja. Also die Nummer von Hülkenberg gegen Sainz, für mich ist das ziemlich deutlich. Da ist Hülkenberg in eine Situation reingerauscht, aus der er nicht mehr rauskam irgendwann. Er hat sich committed, sich da vorbeizuschlängeln im Ansatz der Haarnadelkurve. Und das Problem ist dann aber, wenn du einerseits weißt, dass der außen ist, ein Stück weit einlenken muss. Ja, und ich weiß nicht, wo die Leute da jetzt die Schuld vornehmlich bei Sainz sehen wollen für die Situation. Weil Nico Hülkenberg, also schaut man sich das nochmal an, sieht man, dass Hülkenberg schon sehr früh zu diesem Manöver ansetzt und sich ja auf der Innenbahn so vorbeischubsen möchte und dann relativ geradeaus fährt in Carlos Sainz rein. Also für mich ist das eine ziemlich klare 10-Sekunden-Strafe und das auch sehr, sehr deutlich. Während die Nummer von Colapinto, wo auch einige gesagt haben, ja, aber da muss man das ja auch bestrafen, da bin ich auch bei den Stewards, das nicht zu bestrafen, weil erstens hat Carlos Sainz schon ein beschädigtes Auto zu dem Zeitpunkt und zweitens versucht Colapinto Sainz nicht zu treffen, was Hülkenberg nicht versucht hat. Der hat das komplett in Kauf genommen. Da muss er sich nicht wundern, dass er diese 10-Sekunden-Strafe bekommt. Und ich finde, in der Situation, wo du in der Lage bist, die Punkte zu holen und eigentlich doch auch schon in einer guten Position bist, diese Punkte zu holen, warum setzt du das so aufs Spiel in der Situation? Also da kann ich auch den Frust von Carlos Sainz total verstehen, der davon gesprochen hat, dass man diese Kurve als Formel-1-Fahrer über die ganzen Jahre im Motorsport 1000 Male gefahren ist. Und dass da immer noch Fahrer versuchen, so ein Traumüberholmanöver zu setzen und gerade einer mit so viel Erfahrung, das darf eigentlich nicht passieren. Und das spricht aber auch für den Frust, der bei Audi herrscht, finde ich. Also, dass ein Hülkenberg so eine Situation macht, der ja eigentlich immer einer ist, der relativ bedacht fährt, muss man sagen. Also selten so, dass der so richtig krasse Böcke schießt. Das zeigt doch, dass da was im Argen liegt. Das zeigt doch, dass der Frust da ist. Die sind doch alle, wie sagt Christian Nimmervoll das so schön, schaumgebremst in ihren Äußerungen. Ne? Also das ist doch alles schaumgebremst. Das ist wie so, als ob man so ein Wattepad im Ohr hat die ganze Zeit, wenn man die Reden hört. Und man hört nur so ein dumpfes, aber eigentlich hört man gar nichts, weil es keine Inhalte gibt. So, und das muss sich da ändern, finde ich. Und dass dann einem Bortoleto den Fehler in der Qualifikation passiert und er auch sagt, ich habe das Team im Stich gelassen, eigentlich haben wir uns hier Punkte ausgerechnet, weil es nur wenige Strecken gibt, wo wir das auch von Anfang an tun können, uns um Punkte zu bemühen, weil wir einfach zu weit weg sind sonst. Also das hat er so nicht gesagt, aber das ist dann die Schlussfolgerung aus dem, was er gesagt hat. Und dann Hülkenberg so eine Aktion macht, also da siehst du dann richtig blöd aus. Das ist schon auch hochgradig peinlich und für Williams finde ich ja spannend, ne? Also da gibt es immer noch so die Sache mit dem Gewicht. Also durch die Updates haben die schon ein bisschen was wegbekommen. Das sieht man auch, finde ich, auch in den Leistungsdaten. Da wird Barcelona jetzt spannend sein, inwiefern das wirklich ein Faktor ist schon bei denen, wie gut sie da aufgestellt sind durch die Updates und durch den Gewichtsverlust. Aber die haben ja ihre ganz eigene Geschichte geschrieben, ne? Mit dem Einbremsen des Feldes durch Alexander Albon haben ja auch viele kritisiert, ob es da Strafen geben müsste, ob das erlaubt werden sollte. Ja, warum denn nicht? Ja, also warum sollte das nicht erlaubt sein? Das ist halt so, jedes Team dahinter, jeder Fahrer dahinter könnte ja einen Angriff setzen auf Albon. Muss man sich halt trauen, muss man mutig sein. Aber das bist du in Monaco einfach nicht. Und dass Williams sich dann diese Chance zunutze macht und versucht, das zu spielen und das wieder erfolgreich spielt, so wie letztes Jahr, und es gibt ja keine zwei Pflichtstops in diesem Jahr oder gab es nicht, dann spricht das nur dafür, dass das bei Williams gut funktioniert hat, auch wenn Albon erstmal so ein bisschen kritisch nachgefragt hat, aber der seinen Platz auch zurückbekommen danach. Von daher, man hätte beide in die Punkte gebracht, das ist dann schon ein starkes Ergebnis, dass man dann nicht einfahren konnte. Und demnach, ja, geht bei Williams die Kurve nach oben, muss man sagen, jetzt auch in den letzten Wochen, und bei Audi stagniert es oder geht im Zweifel eher nach unten.
Ja, wir werden das natürlich auch weiter beobachten. Jetzt kommen ja die klassischen europäischen Strecken und mit Barcelona ja auch eine Strecke, auf der alle auch schon, abgesehen von Williams, Testfahrten hinter sich gebracht haben. Und da werden wir dann nochmal schauen, wie da der aktuelle Stand ist. Darauf werden wir in dem nächsten Take vorausblicken. Aber vorher möchte ich euch noch im klassischen 90er-Jahre Fernsehstil eine kleine Verbraucherinformation mit auf den Weg geben. Denn wir haben gerade über Williams gesprochen und zufälligerweise habe ich vor ein paar Tagen jemanden sprechen können, der im letzten Jahr für Williams gearbeitet hat. Und der Grund, dass ich mit ihm sprechen durfte, war der Launch des UPB Racing Teams, denn das ist das Rennteam der Studentinnen und Studenten der Universität Paderborn, denn die haben mich eingeladen zu ihrem Launch-Event zur Universität Paderborn, und da habe ich ja letzte Woche ein bisschen was drüber berichtet, und jetzt könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal exklusiv auch das ganze Video dazu sehen, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und mal reinschaut, denn unser Discord Admin und mein persönlich sehr guter Freund Robert Schulze hat dieses Video mit viel Leidenschaft mit mir gedreht und auch geschnitten, und ich finde, er hat es wirklich super gemacht. Also Daumen hoch erstmal und danke an dich, Robert. Ja, schaut gerne mal rein, das würde ich euch noch mit auf den Weg geben, und gleich geben wir euch mit auf den Weg, wie Barcelona ausgehen wird, denn die Tippkönige der deutschen Formel 1 Podcast Landschaft, die werden gleich wieder zuschlagen im dritten Take von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, und wir blicken jetzt voraus auf den großen Preis von Barcelona. Und zu Beginn, bevor wir gleich mit unserer Expertise glänzen, Kevin, natürlich einmal unser Service für euch, die Sessionzeiten. Und zwar Freitag beginnt um 13.30 Uhr das erste freie Training, um 17 Uhr das zweite. Am Samstag wiederum um 12.30 Uhr dann das Abschlusstraining, das dritte freie Training, und um 16 Uhr die Qualifikation zum großen Preis von Barcelona. Am Sonntag dann um 15 Uhr das Rennen in Catalunya, präsentiert bei den Kollegen von Sky Deutschland, und wenn ich richtig informiert bin, Kevin, die Qualifikation ebenfalls zu sehen bei den Kolleginnen und Kollegen von RTL, von meinem RTL.
RTL. Übrigens noch eine Sache, die ich hinzufügen wollte, von dem,
was ja, sehr gerne.
Am Ende mit deinem wunderbaren Video, was du gemacht hast, über das Formula Student Projekt von UPB Racing. Den Link, den haben wir in die Shownotes gepackt. Also wenn ihr den Podcast jetzt hört, klickt auf den Link.
Klickt ihn. Ja, wenn ich jetzt so lange Fingernägel hätte, würde ich jetzt auf meinem Mikrofon rumklopfen. Ja. Ja. So, Kevin, ja. Barcelona. Und die erste Frage,
Barcelona.
Und wo wir gerade bei den Kollegen von RTL waren, Peter Reichert, Barcelona. Und die Chance für George Russell wieder anzugreifen.
So spät, ne? Und für die Leute, die das hören,
so spät.
Früh, und die denken, Alter, ey, haltet doch einfach die Fresse.
Bekloppt.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön. Barcelona, ein kleines Trauma für Toto Wolff. Und er hat wieder zwei Alpha-Männchen, zwei in Spanien Kampfstiere in den Boliden sitzen. Und ja, da kommen natürlich Erinnerungen hoch an Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Jetzt ist es natürlich wieder von uns wildes Getippe und Bauchgefühl. Aber glaubst du, George Russell hat die Chance, in Barcelona schon wieder ein Zeichen zu setzen? Oder denkst du, dass Kimi Antonelli mit diesen 5 Siegen im Gepäck jetzt so gestärkt und motiviert reingeht, dass er das einfach nicht zulässt, dass es vielleicht wieder zu einem offenen Schlagabtausch kommt, so wie in Kanada schon?
Das ist die, wie man so schön sagt, Gretchenfrage fürs Wochenende, die ich natürlich nicht beantworten kann, ja, weil wir das natürlich nicht wissen. Aber wir wären nicht Starting Grid, wenn wir nicht eine klare Meinung dazu haben. Deswegen hier meine Meinung. Ich glaube, er wird nicht zurückschlagen können. Ich glaube, dass der Name Kimi Antonelli jetzt quasi, also ich stelle mir so vor, so eine Dartscheibe zu Hause hat, da ist dann so ein Bild von Kimi mit dieser Zunge immer raus, ne? Bei YouTube habt ihr es jetzt gesehen, so. Hey. Der Freche, der Freche mit der Zunge, ja? Also ich glaube, dass George Russell alles daran setzen wird, natürlich irgendwie da Nadelstich hinzubekommen gegen Kimi Antonelli. Und Barcelona liegt ihm natürlich wesentlich mehr als Monaco. Das kommt jetzt auch noch erschwerend hinzu. Russell hatte nicht nur Pech mit der Technik, sondern auch mit den beiden Strecken, Kanada und Monaco. Das ist nicht, da fühlt er sich nicht wohl. Barcelona hingegen, da fühlt er sich wohl. Das könnte für ihn ein Vorteil sein. Ich glaube aber, aktuell ist das Momentum von Antonelli so stark, dass er sich gegen Kimi Antonelli nicht durchsetzen kann. Und die Frage ist ja auch, inwiefern werden die beiden überhaupt in ein Duell kommen? Weil ich glaube, wenn Antonelli gut drauf ist und direkt einen guten Zugang bekommt, vielleicht auch am Freitag wieder ein bisschen mit Schwierigkeiten und dann am Samstag mit einer Setup-Änderung wieder in die Spur zu finden, wie in Monaco, dann weiß ich nicht mal, ob nicht vielleicht wirklich wieder, und das spiegelt sich noch in meinen Tipps später, Max Verstappen wieder stärker sein wird in Barcelona oder auch Ferrari wieder stärker sein wird in Barcelona oder McLaren wieder stärker sein wird in Barcelona. Und das sind dann alles wieder Kontrahenten, die dazwischen funken können, zwischen George Russell und Kimi Antonelli. Deswegen glaube ich, Antonelli geht grundsätzlich mal als Favorit in dieses Wochenende und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass Russell es nicht schaffen wird, da das Momentum jetzt akut zu brechen.
Ja, jetzt hast du gerade schon Max Verstappen angesprochen, Red Bull Racing. Es läuft, auch wenn jetzt natürlich das ein Rückschlag gerade mit dem Motorschaden von Max Verstappen war, es läuft deutlich besser und auch Ferrari in Form von Lewis Hamilton kommt mit positiven Vibes jetzt aus Monaco. Die Dritten im Bunde, die ja vorne die Top 4 dann komplett machen, sind McLaren. Die hatten ja ein nicht ganz so tolles Wochenende in Monaco. Das war der 1000. Grand Prix und ich glaube, Sie sind sehr froh, wenn der 1001. der endlich startet.
Aber war das wirklich der 1000. Grand Prix? Oder
offiziell, glaube ich, 999 wegen China, ja, ne?
Hätten sie mal besser Barcelona genommen. Wäre vielleicht, also wer weiß. Also vielleicht wird der native 1000. Grand Prix ja erfolgreicher.
Dann hätten sie sich vielleicht auch Zeit nehmen können, eine ordentliche 1000. Grand Prix Livery zu machen.
Aber sorry, ich fand Delivery.
Ehrlich?
Ja, weil es sah auf den Rendering erstmal furchtbar aus, aber wenn man das dann im Sonnenlicht gesehen hat, das war ja so schwarz-chrom und es war ja trotzdem chromig und das fand ich schon ganz cool. Das könnten die eigentlich immer so fahren, meiner Meinung nach, werden sie nicht tun. Ich fand die Klamotte viel, viel schlimmer, die sie da aufgelegt haben. Also, weiß ich nicht, also wieso, kennst du noch Lost? Also diese Serie Lost mit diesen Zahlen, so ungefähr sah das aus. Also wild irgendwelche Zahlen angebracht auf diesen Polohemden, also ganz furchtbar. Aber die Lackierung fand ich eigentlich ganz nett.
Also als wie du sagst, tägliche Livery bin ich bei dir, aber ich war, also 1000 Grand Prix mit dieser Historie, ne? Also, weiß nicht, da hat mir ein bisschen was gefehlt, ehrlicherweise. Aber Geschmäcker sind...
Du kannst es ja nicht besser machen. Also du kannst keine Marlboro-Livery fahren, wegen Marlboro logischerweise. Du kannst keine Vodafone-Livery fahren. Die haben ja schon verhältnismäßig viel Chrome-Livery gehabt durch den Google-Sponsor. Also das war jetzt ein guter Kompromiss, fand ich dann doch, zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Vergangenheit und Zukunft. Ja, Kevin, Gegenwart. Wo stehen die drei für dich in der Gegenwart? Was glaubst du in Barcelona, wie sich die Kräfteverhältnisse da mischen werden? Und ich glaube, ich würde jetzt erstmal so weit gehen, dass ich auch Isaac Hatcher so ein bisschen in die Verlosung packe. Ich weiß, du bist da ein bisschen pessimistischer, aber ich sage jetzt wirklich, wir reden jetzt von Red Bull, Ferrari und McLaren. Feuerfrei, Kevin. Was sagt uns das Orakel?
Also ich glaube eher Max Verstappen als Red Bull komplett. Ich glaube nicht, dass Isaac Hadjar jetzt nochmal das Gleiche zeigen kann und wird wie in Monaco. Dafür, also ich hätte es auch gerne gesehen, wie es gewesen wäre, wenn Max Verstappen gefahren wäre. Aber Formel 1 ist kein Sport des Konjunktivs, deswegen das haben wir nicht gesehen. Sehe aber da Max Verstappen schon mal vorne. Bei Ferrari wird sehr spannend zu sehen sein, wie wird sich das Auto verhalten, wenn Charles Leclerc mit diesen Bremsspezifikationen fährt zwischen Carbon Industries und Brembo, wie wir festgestellt haben, die Lewis Hamilton benutzt, wird ihm das helfen? Dann wird das auch wieder spannend sein, weil die sich automatisch näher kommen werden. Trotzdem auch da, ich glaube, das Momentum bei Lewis Hamilton ist gerade sehr, sehr gut. Barcelona ist eine Strecke, die ihm auch sehr liegt, auch wenn er da seine besonderen Geschichten hatte, wie mit Nico Rosberg 2016. Trotzdem ist das eine Strecke, die er ganz gut kann. Und deshalb traue ich ihm da auch zu, besser zu sein als Charles Leclerc an dem Wochenende. Und McLaren ist eine absolute Wundertüte. Ich kann sie nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit denen. Ich habe sie jetzt auch nicht in meinen Top 3 getippt. Ich glaube, die sind auch wirklich aktuell vierte Kraft hinter den Top-Teams, also Mercedes, Max Verstappen und Ferrari. Also ich glaube, das ist dann schon so, dass McLaren da echt hinten ansteht und die sehr viele Fragezeichen haben, die sie irgendwie lösen müssen. Und ich wünsche Lando Norris einfach mal ein vollkommenes Wochenende, dass er mal wieder komplett durchfahren kann, dass das funktionieren kann für ihn, ohne dass er sich um Batterien sorgen muss oder um den Motor sorgen muss und er da mal gut durchs Wochenende kommt, weil das ist auch schon sehr, sehr ärgerlich und traurig, dass er da so ein Pech hat dieses Jahr.
Das stimmt, also der Weltmeister, der ja keine Chance bekommt, irgendwie von seinem Team, vom Renngott irgendwie diesen Titel zu verteidigen, Lando Norris. Da werden wir auch schauen, wie da die Entwicklung weitergeht. Ja, Kevin, dann es ist immer ein Blick in die Glaskugel, aber wir müssen, bevor wir gleich unsere Tipps auflösen und natürlich auch wieder tippen für Barcelona, müssen wir natürlich so ein bisschen über das Mittelfeld sprechen. Wir hatten jetzt vor Strafe Pierre Gasly als Best of the Rest. Auf dem Papier waren es aber dann letztendlich die Racing Bulls. Wir haben Williams, die sich von hinten anschieben. Haas ist so ein bisschen aus der Verlosung rausgefallen, auch wenn Ocon auch gepunktet hat aufgrund von Strafen und Ausfällen, aber denen fehlt momentan auch einiges. Audi ist momentan Audi und Aston Martin und Cadillac fahren hinten ihre eigenen Rennen. Es ist ja auch immer schwer, weil sich das Verhältnis jede Woche so ein bisschen ändert, aber um das vielleicht mal zumindest zu einem Thema zu machen, was viele ja auch sehen. Was glaubst du, wie lange braucht Audi noch, um diesen Befreiungsschlag zu schaffen? Nico Hülkenberg, deutscher Fahrer, deutsches Team, ist natürlich auch für viele so ein bisschen mit Hoffnung verbunden, dass wir sagen ja immer, der Knoten endlich platzt. Glaubst du jetzt in der Europasaison könnte da was gehen oder denkst du, da werden andere vielleicht die Hausaufgaben besser machen?
Die Frage ist ja, wie charakterisiert man in dem Fall Knotenplatzen? Also wäre das dann so eine Platzierung um 10 oder wäre das?
Ja, Punkte. Ich würde sagen Punkte. Nico Hülkenberg hat ja auch mit als einer der wenigen noch gar keinen Punkt. Ich würde jetzt wirklich sagen, die zweite Punktplatzierung mal wirklich wieder einzufahren nach Australien.
Ja, ich glaube, das wird bald passieren. Ich glaube nicht, dass das noch lange dauern wird. Irgendwann wird, man knabbert ja beständig an dem Baum und Christoph Daum sagt ja auch schon, ne, wenn der Biber am Baum knabbert, irgendwann kippt das Ding dann um und ich glaube, so wird das bei Audi auch sein. Ob das in Barcelona der Fall sein wird, auch da, das ist so schwer zu sagen, weil es ist ja diese typische Referenzstrecke am Ende des Tages, ne? Und ich glaube, in der Referenz, in der Grundsatzreferenz sind andere Teams denen ein Stück weit voraus. Also Alpine ist für mich Favorit auf Best of the Rest. Ich glaube, die werden wieder in die normalen Sphären vorstoßen. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann haben wir mit den Racing Bulls so ein Team, was irgendwo dazwischen steht. Ich glaube, die könnten jetzt mal ein bisschen Momentum gebrauchen, um das positiv aufzubauen, im Sinne von, dass sie dann auch direkt mal vielleicht zwei Rennen in Folge Punkte holen können und mehrere Punkte holen können. Ja, und dann wird es schon spannend. Also dann hast du eigentlich schon Audi wieder, aber wenn du die Plätze der Top-Teams aufrechnest mit den Teams, die ich schon genannt hatte, im Mittelfeld, dann ist für Audi schon kein Platz mehr. Und einer der großen Unbekannten ist Williams dann für das Wochenende, was wir ja vorhin auch schon angesprochen haben. Du hast die Frage mit dem Gewicht, du hast die Frage, wie sie das umgesetzt bekommen, dann auf einer normalen Strecke wie in Barcelona auch. Also das könnte schon auch sehr spannend werden und da sollte man auch ein Auge drauf werfen, wie Sainz und Albon da performen werden. Ich habe aber meine Zweifel, dass Audi jetzt dann schon in Barcelona diesen geplatzten Knoten bekommt, den du da aufgemalt hast.
Der geplatzte legendäre Knoten, ja. Ja, und dann, wie gesagt, das Schlusslicht der Formel 1 aktuell und das Bild will sich nicht verändern, auch wenn man irgendwie, oder ich persönlich auch lange nicht dran glauben wollte, dass es bei Aston Martin so ist, aber am Schluss werden dann Aston Martin und Cadillac aller Voraussicht nach auch wieder stehen. Und dann ist es jetzt Zeit, Kevin. Wir haben natürlich noch das Tippspiel von Monaco aufzulösen. Wir haben Kicktipp-Sieger, wir haben F1 Fantasy Sieger. Ja. Und wir müssen natürlich gleich auch wieder unsere Hüte in den Ring werfen für Barcelona.
So, also wir haben 1,5 zu 1,5 Punkten gemacht. Also wir waren beide wirklich nicht gut an diesem Wochenende in Monaco. Immerhin Antonelli beide aufs Podium richtig getippt, aber ansonsten war das nix. Ich hatte Antonelli auf der Pole, du Alonso auf Platz 10. Das macht, wie gesagt, 1,5 Punkte für jeden. Jetzt steht es 11,5 zu 11,5, da bleiben wir pari. Bei Kicktipp hast du nicht vergessen zu tippen, also dafür schon mal Kompliment, Dennis. 69 Punkte hast du gemacht, bist jetzt auf Platz 195 in Gruppe 1 und ich habe 74 Punkte gemacht und bin auf Platz 67. Also 6-7, ne, wie man so schön sagt. Oh Gott. Halt den Feierabend. Tagessieger in Gruppe 1 teilen sich Bretti und Denkev Ultra, 76 Punkte. Der Pferd 91 in Gruppe 2 mit 75 Punkten und ein gewisser Kevin Scheuren in Gruppe 3 mit 74 Punkten, der Tagessieger. Gratulation,
wow,
an die
Tagessieger.
Top 3, Tizi aus Gruppe 1 mit 510 Punkten, Gizmo aus Gruppe 2 mit 508 Punkten und der Wupperschumi mit 506 Punkten aus Gruppe 2 komplettieren die Top 3. Bei F1 Fantasy gratulieren wir André mit seinem Team AB Cupra Racing mit 213 Punkten zum Tagessieg in Monaco. Die Top 3, Janne und sein Team Racing Tigers 05 mit 1700 Punkten, Felix mit dem Team Schaltech Racing F1 1654 Punkten und Christine mit dem Team Fuxi mit 1647 Punkten.
47, die Nummer, habe ich da irgendwas in der Formel 1 auch im Kopf? Oder? Der Indica,
ja,
Indica
Formel 1. Ja.
Schumacher. Ja. Ah ja, stimmt, der Mick. Kevin, dann ist es Zeit, der Welt wieder zu zeigen, mit wie viel Weisheit, Fachwissen wir bestückt sind, und deshalb tippen wir jetzt den Grand Prix von Catalunya.
Grand Premio auf dem Barcelona Catalunya.
Und ich möchte, dass du anfängst. Eine heiße Tango zu tanzen.
Wir sind schon wieder hier mit Kevin Kurani. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder reinrutschen in diesen Dialekt. Also, Top 3. Kimi Antonelli gewinnt vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Auf der Pole Position Kimi Antonelli, Platz 10 Arvid Lindblad und letzter wird Lance Stroll.
Okay, ich sage, George Russell schlägt zurück, holt sich Pole und Sieg vor Antonelli und Verstappen. Zehnter wird Franco Colapinto und letzter wird Valtteri Bottas.
Okay, habe ich notiert. Werden wir dann nächste Woche hier drüber sprechen, wenn wir über den großen Preis von Spanien reden. Freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch. Grand Prix seit 1992 im Kalender, glaube ich. Auch nicht immer von allen geliebt und jetzt auch im eigenen Land mit Konkurrenz. Der Madring wirft ja auch seine Schatten voraus.
Der Madring!
Aber erstmal geht's nochmal nach Barcelona. Und Kevin, ich danke dir für einen tollen Abend, eine tolle Nacht.
Also wir hatten ja wirklich einen ganzen Abend zusammen und eine halbe Nacht, aber ja, ich hoffe, ihr habt nach 4 Stunden Scheuren und Lewandowski noch nicht genug von uns, deswegen abonniert den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt. Schaut auf unseren YouTube-Kanal, jeden Mittwoch gibt es ja Starting Grid auch als Vodcast. Lasst uns gerne eure Kommentare zukommen über Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr kommentieren könnt. Kommt in unsere Gruppen Starting Grid F1 Fans auf Facebook, da haben wir auch einen Community-Chat, da könnt ihr dazukommen. Starting Grid Fans auf Telegram oder Discord Channel, der ist geschaltet. Also ihr habt genug Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, auf Social Media uns zu folgen, und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Danke, Dennis.
Vielen Dank auch dir, Kevin, und bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.